kleine Kneipe.
Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie.
Es ist aus der Branche, es ist für die Branche. Und alle, die es genauer wissen wollen, der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Die Hoga Essen mit dem Moderatoren-Duo Michel van Gutte und Julius Wagner.
Herzlich willkommen in unserer kleinen Kneipe.
Heute am Tresen mit den Oberursler Gastronomen und Präsidiumsmitglied des Hotel- und Gastronomieverbandes, Mr. Thomas Studanski. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Thomas. Der Kurpfälzer aus Mannheim gilt als Multiunternehmer in Sachen Gastronomie, Kommunalpolitiker, Motivator und Antreiber. Einer, der die Stadt gerne aufmischt, und zwar ganz im positiven Sinne. Das macht der 59-Jährige inzwischen seit mehr als 20 Jahren. Auch kreisweit ist er am Start. Er ist Vorsitzender des gerade erst vergrößerten Dihoga Kreisverbandes Taunus. Der Gastronom, der das längst überregional bekannte Altoberursela Brauhaus führt und mit dem Café Waltraut im Taunus Informationszentrum ein zweites festes Standbein etabliert hat, gehört außerdem dem vor wenige Wochen gewählten Landesvorstand des Dihoga Hessen an, und zwar als sein Finanzchef. Hallo, lieber Thomas, wie stehen die Dinge in der Gastronomie?
Ja, wir leben noch, wir sind noch da, und das ist die positivste Nachricht überhaupt, denn die letzten 2 Jahre waren schon, ja, durchwachsen. Also da muss man schon kämpfen, dass man da gut durchkommt. Und von daher freut es mich, dass wirklich noch so viele am Start sind, dass zwar altersbedingt einige aufgehört haben, aber jetzt aus wirtschaftlicher Not bisher hält es sich zumindest in unserem Bereich, in unserem Bezirk noch in Grenzen.
Also im Taunusbereich, naja, gut. Ja. War natürlich eine Achterbahn der Gefühlen, die es da gab. Ja, also jetzt sind wir aktuell 2G, 3G. Was hörst du so von den Kollegen? Also nur Geimpfte, nur Genesene, keine Maske, kein Abstand oder mehr die 3G-Nummer?
Das ist ganz interessant. Am Anfang waren alle für 3G. Mittlerweile, weil wir ja an der Tür auch nachfragen, sind sie geimpft, sind sie genesen, sind sie getestet, und es werden eben immer weniger, die getestet sind. Zumindest in den Städten ist es so, dass fast kaum Menschen da sind, die nicht genesen oder geimpft sind. Und wir haben selbst bei sehr vollen Abenden vielleicht 1 oder 2 Gäste, und dann ist man schon gewillt zu überlegen, lasse ich wegen 1 oder 2 Gäste bei 60, 70, 80 und möglichen 100 dann tatsächlich die 3G-Regel weiter gelten oder switche ich zu 2G. Und ich habe mit einigen Kollegen jetzt gerade gesprochen, die zu Ende des Monats zu 2G switchen wollen. Also der Trend geht zu 2G.
Ja, ein bisschen wie vermutet. Auch unsere letzte Umfrage hat ja noch gezeigt, dass knapp 11% 2G strikt anwenden. Aber es war schon spürbar, ja, dass die Tendenz jetzt, wo es kälter wird, zu 2G geht. Das passt eigentlich zum Thema Ende der Außengastro-Saison. Probleme? Gibt es Probleme mit vielleicht noch nicht vollständig geimpften 12- bis 17-jährigen Familien und so weiter?
Oder? Also das ist noch ein Thema, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Aber es gibt keine großen Probleme, also muss ich ganz, also zumindest in unserem Bereich, nicht in unserer Gaststätten nicht, und da, wo ich nachfragen kann, auch nicht. Es ist eigentlich so, dass momentan es ganz gut funktioniert. Was aber allerdings auch klar gesagt wird, es lassen sehr viele Gastronomen den Außenbereich geöffnet. Und der wird auch nach wie vor genutzt. Also das muss selbst heute, wir gucken raus, es regnet, es ist nicht wirklich toll, und trotzdem sitzen Leute unter den Schirmen im Freien und fühlen sich da wohl, nach dem Motto, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.
Naja gut, wenn sich das so weiter spinnt, sage ich jetzt mal, bis zu Weihnachten, haben wir jetzt auch bald. Was erwartest du, wenn viele Gäste mit den Kollegen oder privat wieder Weihnachtsfeiern machen?
Also ich hatte erst Angst und hatte gedacht, der Winter, das könnte die Nagelprobe werden. Und seit circa 2 Wochen kommen die Buchungen. Erst sehr verhalten, aber jetzt mittlerweile ist es doch so, dass wir jeden Tag mehrere Anrufe haben. Und wir reden dann auch über Gruppengrößen größer 50, also auch mal 100 oder 150 Personen. Und die haben jetzt noch nicht alle gebucht, aber die Anfragen kommen. Was ganz wichtig ist, Stornofristen, ja, nein, aktuell haben wir keine. Und das ist so, dass die dann wirklich starkes Interesse haben. Also ich gehe davon aus, dass der Winter nicht so gut wie 2018, 19 wird, aber auch nicht wirklich schlecht.
Mhm. Na gut, wir wissen ja noch nicht, zu welchen Voraussetzungen wir feiern. Ja?
Also ich sage jetzt mal, was ein großer Wunsch ist, und ich glaube, das wird jetzt die Politik auch irgendwann entscheiden müssen, wird diese Geschichte um den Freedom Day sein. Also ich glaube, dass wir das nicht mehr lange hinbekommen, dass wir für wenige Menschen, die unter Umständen nicht geimpft sein können, und dann gibt es ja noch die Zahl derer, die nicht geimpft sein wollen, dass wir da noch lange die Hand drüber halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung da noch sehr, sehr lange mitmacht. Und dann wird es sich zeigen. Also eine Schließung kann ich mir auf gar keinen Fall mehr vorstellen.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich nicht. Und wenn man allen politischen Signalen Glauben schenken darf, steht das auch, glaube ich, gar nicht mehr wie ein Damoklesschwert bei uns im Raum. Interessant ist das Stichwort der Bevölkerung. Da gibt es eine aktuelle Umfrage, die RTL und NTV bei Forsa beauftragt haben. Die ist, glaube ich, wenige Tage alt. Und da sagen immerhin 61% der Deutschen, dass sie es gut finden würden, wenn alle Bereiche des Freizeitsektors, so auch Gastronomie, verpflichtend in 2G laufen. Sind wir als Verband und gerade du auch als Spitzenvertreter aktuell gut beraten, gegen eine solche Mehrheit 3G ohne Abstand oder sogar den Freedom Day zu fordern?
Na gut, also wir müssen natürlich schon gucken, wir sind ja nicht die Polizei, wir sind auch nicht das Ausführungsorgan der Politik. Und von daher muss man sagen, ich fand es und finde es gut, dass wir die Möglichkeit, wo sie denn ist, mit 3G weiterzuarbeiten, auch nutzen. Man muss aber auch sehen, es geht ja auch um Wirtschaftlichkeit und ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben nicht die Möglichkeit zu sagen, wir fahren mit vollem Personaleinsatz, aber nur mit 60% unserer Möglichkeiten, was die Gäste betrifft, unseren Betrieb weiter. Ja. Die brauchen die ganzen Sitzplätze. Also wenn du Italiener nimmst, der nur 40 Sitzplätze hat und muss dann aufgrund von 3G eventuell reduzieren auf nur noch 18 oder 20 Sitzplätze, das funktioniert auf Dauer nicht. Und so jemand wird aus wirtschaftlichen Gründen schon gezwungen sein, zu 2G zu gehen. Um die Frage zu beantworten, die Deutschen lieben es, wenn sie klare Kante fahren. Es ist nicht einfach, da eine Antwort zu finden. Und deswegen denke ich, die Übergangszeit passt. Es wird wahrscheinlich auf 2G rauslaufen.
Ja, auf lange Sicht war schon. Wie ist da, sagen wir jetzt so, die Stimmung in der Kommunalpolitik in Oberursel? Stichwort Entwicklung der Innenstädte. Gastronomie ist doch für den Einzelhandel ein echter Motor.
Oder? Ja, in jedem Fall. Also ich bin ja froh, dass ich vor vielen, vielen Jahren die Entscheidung getroffen habe, in die Kommunalpolitik zu gehen. Und wenn man sich das anguckt, also jetzt bezogen auf meinen Heimatort Oberursel. Wir haben es tatsächlich geschafft, diesen Sommer jedes Wochenende ein Programm zu machen. Also wir hatten den Fokus O, das ist der Einzelhandelsverband, in Kombination mit der Stadt, mit dem Kunstgriff, das ist ein ortsansässiger Kulturverein, jeden Samstag kleinere oder größere Aktionen zu machen. Und man konnte da so ein bisschen eine Ahnung kriegen, wie Zukunft der Innenstadt sein kann. Es muss was geboten werden über den Lebensmittelgrundbedarf hinaus und dann sind Städte voll. Also wir hatten diesen Sommer zum einen den Faktor, dass die Leute wieder raus wollten. Wir konnten was anbieten und die Stadt war voll. Und das ist in der Kommunalpolitik angekommen. Man hat es gesehen, bei den Menschen hat man es gesehen, wie die das erlebt haben. Also da war richtig Musik drin, will ich mal sagen. Ja, also es hat Spaß gemacht.
In dem Zusammenhang auch noch eine Nachfrage an dich mit deinen beiden, naja, Gesichter wäre falsch, am Ende ist es eins, aber die Städte und Gemeinden, so auch Oberursel, wie fast alle hessischen Städte und Gemeinden, haben ja im Zuge der Corona-Krise, gerade während der auslaufenden Lockdowns, die Außengastronomie sehr großzügig zugelassen, haben auch weitestgehend auf zusätzliche Gebühren verzichtet. Glaubst du, das gibt alles wieder eine Rolle zurück wie vor Corona? Oder glaubst du, dass sich vieles tatsächlich durchsetzt?
Also vielleicht schaffen wir es im nächsten Jahr nochmal. Ich werbe da ganz stark dafür. Ich durfte auch an einer Versammlung teilnehmen, an der alle Bürgermeister des Taunus beteiligt waren. Ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, die Krise ist noch nicht vorbei. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, das kommende und vielleicht auch noch das übernächste Jahr uns da Erleichterungen zu verschaffen. Man muss aber auch sehen, es wird öffentlicher Raum genutzt und da bin ich dann auch Politiker. Es wird öffentlicher Raum genutzt und der kann nicht kostenfrei den Gastronomen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, irgendwann müssen die Gebühren wieder erhoben werden. Die sind auch wichtig, weil natürlich muss eine Stadt sich auch gegenfinanzieren. Und dann muss das auch wieder angepasst und eingezogen werden. Aber ich habe sehr dafür plädiert, dass dieses Jahr, kommendes Jahr und vielleicht noch das Jahr 2023, zumindest wenn, dann sehr moderat an die Sache herangegangen wird, um den Gastronomen das Leben zu erleichtern.
Kommunal kannst du dann natürlich jetzt einiges machen. Wie sieht es dann eigentlich so auf Bundesebene aus? Also kandidierst du für Präsident? Nee, Quatsch. Was erwartest du als Gastronom und als Spitzenvertreter von der DEHOGA, von der neuen Bundesregierung?
Naja, also ich war erstmal überrascht, wie vehement die 12 Euro Grundlohn da ausgesprochen wurden und habe dann natürlich auch mal geguckt, wie das denn so funktioniert, denn es ist ja klar, dass wenn der Grundlohn angehoben wird, dann bewegt sich auch alles andere. Und manchmal denke ich als, wunderbar, was die alles mit dem Geld machen. Und dann werden die Grundlöhne angepasst, dann werden alle anderen Löhne angepasst. Am Ende werden wir so um die 20-25% höher liegen mit allem. Das löst aber unser Problem, was Arbeitskräfte betrifft, eigentlich nicht. Ich erwarte mir, dass im Bereich Umwelt sehr viel tun werden. Ich versuche auch für mich und unsere Betriebe darüber nachzudenken, wie denn eine Klimaneutralität in der Gastronomie aussehen könnte, jetzt gerade in der oder in der Gastronomie. Ich habe immer versucht, dieses holländische Abkürzung HoReCa zu verwenden, weil eigentlich ist DEHOGA ja Vertreter für alle Bereiche. Im Hotel geht es manchmal einfacher, weil die Fläche ganz anders sind. Aber das wird ein Thema für uns werden, auch die nächsten Jahre. Da werden sie uns jagen und ein bisschen vor sich her treiben, was okay ist. Und was das soziale Aspekt betrifft, da bin ich auch mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also es bleibt spannend erstmal.
Es bleibt sehr spannend. Und wenn man dem Glauben schenken darf, was die Sondierungsergebnisse aktuell schon hervorgebracht haben, sieht es ja für uns vor allen Dingen, du hast ja gerade eben die Kostenseite Personal angesprochen, aber auch möglicherweise die Stabilisierung, ich sage es mal ganz behutsam, dessen, was die Ertragslage betrifft, ganz gut aus. Denn die Mehrwertsteuersenkung scheint nicht angetastet werden zu sollen, wenn Rot, Grün, Gelb das auch in ihren Koalitionsverhandlungen so festschreiben.
Fände ich ein sehr wichtiger Punkt, muss man aber auch ganz klar sehen, wenn das auch noch käme, dann hätten wir, das wäre ein Riesenproblem. Also wir können vielleicht mit moderaten Erhöhungen im Bereich Food und Drink einen Teil dessen kompensieren, was da auf uns zurollt. Also wenn die 12 Euro angesprochen sind, dann gehe ich mal davon aus, haben wir vielleicht noch ein Jahr Zeit, dann wird es umgesetzt sein, bis das Gesetz durch ist und da müssen wir gucken, da muss sich ja schon was bewegen in den Speisekarten der Nation. Und wenn wir dann noch die 19% wieder zurück hätten, das wäre dann schon eine Erhöhung, die deutlich spürbar in jedem Portemonnaie wäre und das würde, ich kann es nicht sagen, wo die Reise dahin geht, aber da ist so viel dann in Bewegung, dass das wird schwierig vorherzusagen.
Naja, Summe der Dinge ist, egal wie wir es dann ausrechnen oder wie gerecht wir es dann machen für den Mitarbeiter, für die Mehrwertsteuer, die wir da abzuführen haben, aber die Menschen da draußen, die können nur einmal diesen einen Euro ausgeben. Ja, und wenn wir dann super gerecht sind, aber dafür dann das Doppelte kosten, dann hat sich das nach einem Besuch im Prinzip erledigt.
So ist das, ja. Und das macht es natürlich schwierig, dann noch zu planen und zu kalkulieren. Und dann ist irgendwann die Frage, wer kann am Ende noch überleben? Denn wir haben ja da auch unsere Probleme mit bestimmten Gastronomen und das, die machen uns dann das Leben auch noch schwer.
Du meinst diejenigen, die so manchen Umsatz an der Staatskasse vorbei versuchen?
Naja gut, ich nenne das schon beim Namen. Das ist die Schwarzgastronomie, die in irgendeiner Form stattfindet. Und es gibt Kollegen, die denken dann halt, sie tun sich was Gutes, indem sie Mitarbeiter eben bar bezahlen. Und am Ende verderben oder machen die Preise kaputt. Denn wenn dann so jemand in einen Betrieb kommt, in dem eben offiziell gezahlt werden, das erlebe ich tatsächlich immer wieder, dann kommen die und haben Preisvorstellungen oder haben Gehaltsvorstellungen, die sind jenseits von Gut und Böse. Und das wird dann schwierig, wenn jemand aufschlägt, der irgendwo 350 Stunden geblockert hat, die mit 10 Euro Cash die Stunde abgegolten wurden und der kommt dann zu mir und sagt, er hätte jetzt gern 3.500 netto, dann muss ich den erstmal auf den Boden der Tatsache zurückholen. Der kommt aber deswegen, weil er eben während des Lockdowns nichts bekommen hat, weil eben auch nichts abgeführt wurde. Und das muss durchsickern, auch bei den Mitarbeitern ins Bewusstsein, dass solche Arbeitsverhältnisse auf Dauer überhaupt nichts bringen.
Ganz im Gegenteil. Und du bist sogar noch so freundlich und bezeichnest diese als Kollegen, die sowas machen. Eigentlich sind sie das nicht.
Ja, wobei wir dann schon wieder beim ihr habt es schon gehabt, im Wirtebrief, ja, also Qualifikation für Gastwirte oder Gastronomen, die als Quereinsteiger zu uns kommen, denn oft passiert es gerade bei Quereinsteigern, dass eben die Verlockung sehr da ist und Umsatz eben als Gewinn bezeichnet wird.
Ja, absolut. Vielleicht ganz aus aktuellem Anlass dazu, wir als die HOGA verhandeln aktuell mit der Gewerkschaft NGG einen neuen Tarifvertrag. Glaubst du, wir haben eine hohe Inflationsrate, notabene, und wir haben natürlich über die langen Lockdown-Zeiten viele Mitarbeiter, gerade bei dir ist das ja auch so, die alle den Betrieben treu geblieben sind, die viel ausgehalten haben. Die Lebenshaltungskosten steigen, jetzt haben wir natürlich das Thema Mindestlohn on top, aber auch in den höheren Gehaltsklassen. Glaubst du, die Branche schafft es, als Flucht nach vorn auch einen vernünftigen Move im Bereich tarifliche Entlohnung zu tragen?
Wir sollten es auf jeden Fall probieren. Also wir stehen ja in Konkurrenz zu vielen anderen Gewerken und wir müssen einfach gucken, dass wir auch was die Entlohnung, was die Arbeitszeitmodelle betrifft, dass wir da einfach einen Schritt nach vorne machen. Ich rechne aktuell für uns durch, geht die 4-Tage-Woche, funktioniert es tatsächlich. Wir haben intern gerade eine runde Lohnerhöhung gemacht und ich bin mir auch bewusst, das wird nicht die letzte gewesen sein. Und wir versuchen einfach alle Modelle anzugreifen, die uns zur Verfügung stehen, um Mitarbeiter zu bekommen und zu binden. Ja. Also und das betrifft ja die komplette Gastro. Also es ist ja nicht so, dass da draußen Leute stehen und sagen, wir wollen bei der Gastronomie arbeiten. Im Gegenteil, also es kommt ja keiner. Also,
ja, man muss sich schon sexy machen. Also Als Arbeitgeber.
Guck mich an, wie soll das sexy werden?
Ja, deswegen. Na ja gut, deswegen 4-Tage-Woche.
Also, zum Beispiel, aber auch PKWs.
Unter uns hört ja keine zu. Funktioniert das? Hast du es mal durchgerechnet?
So, also ich bin gerade dabei. Für bestimmte Bereiche geht's. Also wenn wir im Service eben bestimmte Arbeitsmöglichkeiten ausschöpfen, das heißt, dass wir bis zu 10 Stunden gehen können pro Tag, dann schaffen wir das, dann würde das funktionieren. In der Küche ist es schwierig, da haben wir, weil wir einfach andere Öffnungszeiten haben, oder wir müssen die Öffnungszeiten anpassen. Das ist aber auch tatsächlich was, wo wir drüber nachdenken. Und wenn wir in Zukunft Arbeitskräfte haben wollen, es wächst da ja gerade so eine Generation ran, und ich habe selbst Töchter, die komplett anders ticken. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als Ausbildung, und das Wichtigste war erstmal mobiler Untersatz, Führerschein, Auto, Urlaub. Das war und das ist mittlerweile komplett gedreht. Die sind die Life-Work-Balance, das muss stimmen und es muss Spaß machen. Und wenn ich dann
sinnstiftend.
Und wenn ich dann meinen Töchtern erkläre, dass ich trotz 70-Stunden-Woche Spaß habe bei der Arbeit, die können das nicht verstehen. Und geht mir halt immer noch so, ja. Es macht einfach Laune. Aber das, da müssen wir drauf eingehen. Ja? Und die werden keine 50 Stunden blockern, nur weil der Betrieb laufen soll, sondern die werden dann sagen, so, nach 35 Stunden, ich werde dann gerne raus.
Und dann geht es ja nur entweder durch mehr Arbeiter, Mitarbeitende, um das in dem System hinzubekommen, oder, da sie uns ja tatsächlich fehlen, durch Einschränkungen der Öffnungszeiten. Man muss den gesamten Betrieb darauf
man muss, ja klar, man muss gucken, wie man das hinkriegt.
Das verstehen ja viele Leute immer gar nicht. Egal, mit wem man spricht, auch Veranstalter, ob das aus Politik oder aus Firmen ist, die setzen voraus, dass geöffnet ist. Und ja, dann ist jetzt mal ein Ruhetag mehr, Montag und Dienstag. Und die schaffen diese einfache Transferleistung nicht, dass ja arbeitende Menschen dahinter stehen und dass es durchaus daran liegen kann, dass man es nicht anders organisieren kann, dass daraus vielleicht auch 3 Ruhetage werden.
Also ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der ein Hotel führt und der jetzt Montag, Dienstag die Küche komplett schließen wird, wer da im Hotel logiert und Montag, Dienstag was zu essen will, der hat die Auswahl aus 3 Restaurants der Umgebung, die Lieferservice anbieten. Er selbst kann es nicht mehr leisten. Das ist nicht, weil es ihm zu gut geht. Er kann es einfach nicht leisten. Wer aktuell Stellenanzeigen veröffentlicht, wer Mitarbeiter sucht, der erlebt es. Es kommen keine Bewerbungen. Wir hatten es vor kurzem über das Thema, also Küchenchef. Ich war vor kurzem in der Schule und habe dort die Hygieneschulung gemacht mit Carsten zusammen. Und da haben wir dann auch mal gesagt, also das, was wir haben gefragt, was stellt ihr euch denn vor, was ihr verdient? Und auch in den Köpfen der Schüler war das noch so verankert, ja, wir müssen mal sehen, was wir bekommen. Und haben wir denen auch gesagt, also ist jetzt für die Arbeitgeber nicht so nett, aber ich habe denen gesagt, nee, ihr habt Glück, der Markt stellt sich gerade um von einem Arbeitgebermarkt jetzt zum Arbeitnehmermarkt und ihr könnt am Ende, wenn ihr euch denn anstrengt, auch sagen, was ihr verdienen wollt und ihr werdet es bekommen. Und als wir denen gesagt haben, dass ein Küchenchef mittlerweile zwischen 5.000 bis 6.500 Euro im Monat verdient, sind die aus allen Wolken gefallen. Ja. Also das ist, aber das sind momentan die Ranges, in denen sich das bewegt und das muss man einfach am Ende auch einnehmen können, damit man es dann eben auch weitergeben kann.
Und Voraussetzung dafür ist, du sagst gerade, wenn ihr euch anstrengt, Voraussetzung dafür ist tatsächlich im besten Fall eine vernünftig absolvierte Ausbildung.
Absolut.
Und da haben wir ja auch so unsere Schwierigkeiten. Wie siehst du die Branche gerüstet im Bereich der Ausbildung?
Also da müssen wir einfach gucken, es wird hoffentlich irgendwann einen neuen Rahmenplan geben und vielleicht muss man tatsächlich auch ein bisschen unterscheiden, wie man an Ausbildung rangeht. Ich habe selbst Koch gelernt, noch eine sehr, sehr breite Ausbildung. Es war aber zum Beispiel, wenn ich das heute sehe, wenn ich einen Koch bekomme und der hat keine Ahnung, der kann vielleicht toll eine Haxe oder eine Keule auseinandernehmen, der kann mir die Rezepte runterrasseln, aber hat keine Ahnung, wie ein Kombi funktioniert, dann ist das für mich kein Mitarbeiter, der wirklich wertvoll ist. Da muss ich dem ganz von vorne anfangen. Meine Mitarbeiter, meine Azubis, die wissen, wie eine Küche funktioniert. Die wissen zumindest die Grundrezepte alle. Die können bestimmte Dinge machen und die kennen sich aber auch alle mit modernen Geräten aus. Und was bei uns auch dazu kommt, ist, dass ich denen von Anfang an versuche zu erklären, wie es betriebswirtschaftlich funktioniert. Was eben auch unglaublich wichtig ist, weil ich kann die tollsten Dinge produzieren, wenn am Ende sich das nicht rechnet, dann macht das keinen Sinn. Also Ausbildung muss im Wandel sein und vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwann drüber nachdenken, dass wir sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die Köche, die in die Sterne-Gastronomie, in die Hotellerie gehen. Wenn ich Rolling Pin sehe, dann denke ich immer, mein Gott, was soll der Typ, ja, und was die alles machen. Aber ich könnte mit so einem Superkoch aus dem Rolling Pin in meinem Laden nichts anfangen. Gar nichts. Ja. Und das ist einfach so das Problem, was ich dann habe, wo ich sage, ich brauche einen normalen Koch, der ein bisschen gut bayerisch kochen kann und der ein bisschen was. Und dann kommt da jemand und der will dann, was weiß ich, nicht gefüllte Schweinspraline machen, da habe ich nichts von. Ja. Also da muss man einfach gucken, wo geht da die Reise hin bei der Ausbildung.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Ja. Also es wird facettenreicher auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das mit, also neben Warenkunde, BWA, auch vielleicht einfach mal sowas wie Gerätenkunde.
Ja. Ja,
also es ist wirklich, dass die jetzt schon in den Schulen, und ich meine, das ist doch eigentlich auch für einen großen Hersteller von Kombidämpfer ideal, wenn er, sag mal, Lehrlingen jetzt schon so weit kriegen kann, dass sie perfekt mit diesen Geräten arbeiten können.
Ja, also gibt es ja auch. Also in den Schulen stehen die Geräte, aber du kannst dich vielleicht noch an deine Ausbildung erinnern. Wenn du Ding ein- oder zweimal nur benutzt hast und das in der Schule, wo dann noch 20 andere um dich rumspringen, dann kommst du da nicht wirklich weiter. Also du musst das schon im täglichen Einsatz haben.
Ich war in Belgien auf dem Internat. Wir haben jeden Tag gekocht für 400 Leute, mittags und abends. Also das war ein bisschen eine andere Ausbildung.
Okay.
Und das 4 Jahre lang.
Also und dann in Belgien, da hast du da, ja okay, du weißt, was kochen ist.
Ja, morgens und abends. Genau so ist es. Thomas, echt viele Aufgaben, also in der Politik, in der Gastro, in den Tourismusbereich, also mit das eine Lokal bist du auch in Zwaltraut, auch noch außerhalb unterwegs, wo du das auch mit unterstützt und was fantastisch gelungen ist, muss ich echt sagen, Lob dafür. Und also wo du im Gastgewerbe dann im Prinzip alles unterwegs bist. Du hast hier am Tresen noch einen Wunsch frei und zwar für einen Musiktitel.
Ist schon vorbei, oder was hier?
Ja. Möchtest du, ja, möchtest du noch was erzählen? Oder ich meine, jetzt, wo du so frei aus Rede kannst?
Nee, dafür, also Themen gibt es genug, es gibt viel zu tun. Was ich immer noch mal ganz gern loswerde, ist ein Appell an die Kolleginnen und Kollegen, sich zu engagieren. Es soll bitte niemand glauben, dass wenn er am Tresen ein Gespräch mit dem Bürgermeister geführt hat, in dem dann eindringlich gesagt hat, du musst mehr für Tourismus, du musst mehr für Fremdenverkehr machen, dass das dann tatsächlich ankommt. Man muss da mehr tun und da muss man auch keine Angst davor haben, sich zu engagieren. Also das ist mir immer so ein Anliegen, das ist ganz wichtig. Es nutzt nichts, wenn ich es von außen reinrufe, man muss mitmachen. Und deswegen sitze ich da auch in den verschiedensten Verbänden drin, weil nur so kann man tatsächlich auch was bewegen.
Das ist eine gute Sache. Das können wir nur unterstreichen, denn ich glaube, die Branche und auch dein Verband ist dir dafür in all den Jahren jetzt schon zu großem Dank verpflichtet. Und wenn ich eins noch sagen darf, gerade zum Thema Ausbildung, Nachwuchs, du hast jetzt sehr viel auch darüber gesprochen, was es handwerklich braucht und auch im operativen Tagesgeschäft braucht. Aber es braucht natürlich was ganz anderes wesentlich, das würdest du nie selber über dich sagen, aber es braucht natürlich auch Ausbilder, die Lust und Freude auf die Branche machen. Und das bist du ganz sicher.
Das ist so, das macht auch Spaß.
Das ist schön. Also, wo geht der Weg hin?
Welche ja, Musiktitel? Also für mich, wir hatten es ganz kurz angerissen, der einzige Weg, den ich kenne, ist immer nach vorne und nach oben. Und deswegen The Only Way Is Up von Yatz heißen die.
Okay, super.
Vielen Dank für die Zeit.
Danke fürs da gewesen sein. Ja, danke euch.
Danke. Sehr schön, wunderbar. Und wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast@dehoga-hessen.de.
Bleibt positiv gestimmt und bis ganz bald in unserer kleinen Kneipe.